Hi, Paulina.
Oh, 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 das gibt Ärger. Das sag ich dir. Das hören die Leute nicht gerne. Eine verschnupfte Moderatorin.
Verschnupfte Moderatorin, die immer wieder ihre Nase hochziehen wird. Nein, das werde ich natürlich nicht machen. Nee, das werden wir alles rausschneiden. Aber ja, ich habe eine kratzige Stimme. Also schon mal vorgewarnt jetzt.
Ja, auch das passiert.
Das passiert vor allen Dingen, wenn man so wie wir so wochenlang durchpowert und jede kleine Erkältung so verdrängt. Und wenn man dann mal ein bisschen Zeit hat, auch wenn es nur ein Wochenende ist, dann schlägt das Immunsystem zu und holt sich alles zurück.
Ja, aber so richtig mit einer festen Faust voll auf die Nase.
Hm? Ja.
Naja, kann man nichts machen. Es ist so. Und jetzt geht's los mit Mordlust, einem Podcast der Partner in Crime. Wir reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
Und ich bin Laura Wohlers. Heute haben wir euch wieder einen Kriminalfall mitgebracht, den wir zusammen erzählen.
Hier geht's um True Crime, also auch um die Schicksale von Menschen. Bitte behaltet das immer im Hinterkopf. Das machen wir auch, selbst dann, wenn wir zwischendurch mal so ein bisschen ungehemmter miteinander sprechen. Das ist für uns immer so eine Art Comic Relief, aber natürlich nicht despektierlich gemeint.
Der Fall, den wir heute mitgebracht haben, führt uns mal wieder in ein deutsches Nachbarland, nämlich nach Belgien. Und so viel sei verraten, genauso wie es in dem Fall hoch hinausgeht, geht es auch abwärts. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
18. November 2006. Es ist einer dieser Tage, an dem die Herbstsonne noch besonders kräftig ist. Im Garten einer belgischen Kleinstadt macht sich eine Frau die warmen Strahlen für ihre Hausarbeit zunutze. Nach und nach legt sie die klamme Wäsche über die Leine, während im Hintergrund der Rasenmäher brummt, den ihr Mann vor sich herschiebt. Es ist eine gleichmäßige, gar monotone Geräuschkulisse, die plötzlich von einem lauten, dumpfen Knall unterbrochen wird. Die Frau schreckt auf. Was war das denn? Noch ehe sie genauer darüber nachdenken kann, was ihre Ohren da gerade vernommen haben, entdecken ihre Augen etwas Ungewöhnliches. Auf einem ihrer Büsche am Ende des Gartens liegt etwas. Ein weißes Stück Stoff, das von weitem an einen Kissenbezug erinnert. Der Wind muss es aus einem der Nachbargärten hierher geweht haben, denkt die Frau und tritt näher heran, um es aufzuheben. Doch als sie den Busch erreicht hat, interessiert sie der Stoff nicht mehr. Denn aus den kleinen Ästen und grünen Blättern ragt etwas, das sie ihre Hausarbeit vergessen lässt, das ihren Herzschlag beschleunigt und das sie dazu bringt, den Notruf zu verständigen.
Etwa 2 Wochen zuvor. So fühlt sich Freiheit an. Davon ist Liv überzeugt. Während die 38-Jährige gleichmäßig durch die Luft gleitet und das Adrenalin in ihrem Körper langsam nachlässt, blickt sie herab auf die Häuser, die Felder, die Bäume. Hier oben, in mehreren tausend Metern Höhe, wirken all die Dinge unter ihr nicht nur klein, sondern auch unbedeutend. Liv wünschte, sie könnte ewig in diesem Zustand verharren, der für sie der Inbegriff von Glück ist. Doch mehr als eine Minute ist nicht drin. Denn länger dauert es nicht, bis sie wieder festen Boden unter den Füßen hat. Und sie am liebsten gleich nochmal in das Flugzeug steigen würde, um sich in die Tiefe zu stürzen. Schließlich ist das ihre größte Leidenschaft. Die Belgierin mit den dunklen Haaren, die sie zu einem Pixiebob geschnitten trägt, und den wachen grünbraunen Augen, ist eine begeisterte Fallschirmspringerin. Bereits seit 12 Jahren spielt der Extremsport eine wichtige Rolle in ihrem Leben und ist ihre liebste Freizeitbeschäftigung. Liv kann sich noch genau an ihren ersten Sprung erinnern. Damals, 1994, als sie das Ganze zusammen mit Ehemann Ben eigentlich nur einmal ausprobieren wollte. Doch anders als ihr Partner, der das Fallschirmspringen als nette Erfahrung verbuchte und sich schnell wieder anderen Sportarten wie Fußball zuwandte, war Liv Feuer und Flamme. Diese Aufregung kurz vor dem Absprung, der freie Fall, die Sekunden der Schwerelosigkeit. Es war das Unglaublichste, das sie jemals gefühlt und erlebt hatte. Und ihr war klar, sie hatte eine neue Passion gefunden.
Und wenn ich das jetzt so höre, dann ärgere ich mich so sehr darüber, dass ich mein Geburtstagsgeschenk zum 20. umgetauscht habe, weil ich hatte von meinem Vater erst einen Gutschein zum Fallschirmspringen bekommen und habe den dann umgetauscht, um mir eine Jacke zu kaufen.
Nein, also ich hätte auch an deiner Stelle den Fallschirmsprung genommen. Nee, stimmt gar nicht, weil ich würde niemals in meinem Leben Fallschirmspringen.
Warum nicht? Nee. Ich dachte, bist du schon?
Nee, das war ja, das habe ich ja meinem Mann geschenkt und ich saß ja unten, habe zugeguckt.
Ja.
Also diesen Stress, den ich dann da oben hätte, den möchte ich einfach nicht. Und ich glaube auch, der Stress ist so doll, dass diese paar Sekunden freier Fall, der ja sicherlich mega geil ist, dass das aber nicht ausbalanciert, weißt du, weil der Stress ist zu doll für mich.
Und du hast ja schon Stress vorm normalen Fliegen. Wie soll dir das gehen, wenn du dann auch noch aus dem Flugzeug springen musst? Ja, verstehe.
Ja.
Ich würde super gerne machen, aber kümmere mich halt nicht drum.
Hä? Ich wusste nicht, dass du es so gerne machen willst. Ich bin super da drin.
Schenk's mir bitte nicht.
Doch, ich bin da offen.
Aber ich will das nicht alleine machen. Ich will es nicht alleine machen.
Na ja, das ist natürlich blöd. Ja, dann könnt ihr euch ab jetzt bewerben, mit Pauli Fallschirmsprung zu machen.
Wo drin bist du super? In Geschenke machen. Wenn man dir vorher sagt, was man will.
Nee, aber das, ich habe das ja schon mal verschenkt. Deswegen heißt es, ich bin super in Fallschirmsprung Geschenke machen.
Ja, das kannst du mir zum 6-Jährigen schenken.
Okay. Und dann muss ich aber noch jemanden suchen, der mitgeht, ja?
Also es wäre natürlich schön, wenn das so eine Person wäre, bei der ich mich auch sicher und aufgehoben fühlen würde.
Naja, Paulina, nee, ich finde, du kannst es auch alleine machen, weil du springst ja nicht mit der Person, sondern...
Das ist mir schon klar. Ja. Ich weiß, wie das funktioniert.
Aber und du musst dann ja auch eh alleine rausspringen und so. Also die Person ist dann ja, ich glaube, das braucht man nicht unbedingt.
So als seelischen Support.
Ja, ich bin unten als seelische.
Ja.
Das hat mein Mann auch so empfunden von unten.
Mhm. Ich finde es auf jeden Fall ein geiles Hobby. Also damit ist man für mich automatisch 5% cooler. Ist wie mit Kiten.
Mhm.
Das Fallschirmspringen ist für Liv jedoch nicht nur ein Hobby. Es ist ein Ausgleich zu ihrem Alltag, ein extravaganter Gegenpol zu ihrem bodenständigen Leben. Als Mutter von 2 Kindern sind Livs Tage durchgeplant und strukturiert. Gemeinsam mit Ehemann Ben führt sie außerdem ein Schmuckgeschäft, das ihre Aufmerksamkeit und Zeit erfordert, zumindest unter der Woche. Denn die Wochenenden gehören ihr. Ihr und dem Fallschirmspringen. Jeden Samstag und Sonntag verlässt Liv ihr Zuhause, um sich in ihren roten Fallschirmanzug zu werfen und sich hoch hinaus zu wagen. Jedes Mal, wenn sie sich in die Tiefe stürzt und das Adrenalin in ihre Venen strömt, dann ist sie keine Geschäftsfrau, keine Mutter, keine Ehefrau, dann ist sie einfach nur Liv. Dass die 38-Jährige lieber aus Flugzeugen springt, statt die freien Tage mit ihren Liebsten zu verbringen, führt in Livs Familie immer wieder zu Diskussionen und sorgt vor allem bei ihrer 14-jährigen Tochter Emma und ihrem jüngeren Sohn Gabriel für geknickte Gesichter. Doch auch wenn es Ben und den Kindern nicht immer leicht fällt, lassen sie Liv ziehen. Denn sie wissen, das Fallschirmspringen gehört einfach zu ihr.
Liv ist eine gute Springerin. Noch vor 2 Jahren hat die zweifache Mutter das Fallschirmspringen als Leistungssport betrieben und als Mitglied einer Frauengruppe namens The Divas an Wettbewerben und Meisterschaften teilgenommen. Doch mittlerweile steht der Spaß für sie im Vordergrund. Und den findet sie seitdem im Fallschirmclub Zwartenberg. Umgeben von vielen Menschen, die dasselbe Hobby teilen, hat sich Liv sofort wohlgefühlt. Und mit ihrer offenen, fröhlichen Art hat sie nicht nur schnell Anschluss gefunden, sondern sogar Freundschaften geschlossen. Zum Beispiel mit Thea. Obwohl die angehende Grundschullehrerin mit ihren gerade einmal 22 Jahren deutlich jünger ist als sie, hat Liv in ihr eine echte Freundin gefunden. Mit ihr kann sie lachen und herumalbern, aber auch ernste Gespräche führen. Regelmäßig hört sich Liv ihre Sorgen und Probleme an. Wenn Thea Schwierigkeiten im Studium hat zum Beispiel. Oder auch, wenn sie mal wieder traurig wegen ihres Vaters ist, der gestorben ist, als Thea ein Kleinkind war. Liv ist für sie da, wann immer Thea eine Schulter zum Ausweinen braucht. Denn so ist Liv halt. Sie kümmert sich um die Menschen, die ihr wichtig sind. Und außerdem revanchiert sich Thea regelmäßig bei ihr. Thea ist nämlich nicht nur Livs Freundin, sondern auch regelmäßig ihr Alibi. Immer dann, wenn Liv sich mit jemand anderem aus dem Fallschirmclub trifft. Mit Nick.
Der 42-jährige Niederländer mit den kurzen dunklen Haaren und dem markanten Kiefer ist für Liv mehr als sportlicher Gleichgesinnter. Mit ihm stürzt sie sich nicht nur regelmäßig in die Tiefe, sondern auch in die Laken. Seit einiger Zeit haben Liv und Nick eine Affäre. Regelmäßig fahren sie nach dem Fallschirmspringen in Nicks Wohnung, wo Liv dann auch übernachtet. Meistens an den Samstagen. So hat es sich im Laufe der Zeit irgendwie eingependelt. Liv sagt ihrem Ehemann Ben dann meistens, dass sie im Fallschirmclub übernachte oder bei Freundin Thea. Eine bewährte Lüge, mit der sie bisher immer durchgekommen ist. Denn Liv macht vor den Leuten, die Familie mal ausgenommen, aus ihrer Beziehung zu Nick kein großes Geheimnis. Innerhalb des Fallschirmclubs wissen eigentlich alle von der Zuneigung, die Liv und Nick füreinander empfinden. Innige Umarmungen, Händchen halten, hier und da mal ein Kuss. Liv und Nick können sich all diese zärtlichen Gesten erlauben, denn die meisten SpringerInnen gehen davon aus, dass Liv und ihr Ehemann getrennt sind. Ein Irrtum, den die 38-Jährige nicht korrigieren wird und den sie sich stattdessen zunutze macht. Liv genießt die Zeit mit Nick sehr. Seine Schmeicheleien und Komplimente geben ihr das Gefühl, begehrenswert zu sein. Mit ihm ist alles so leicht, so unkompliziert. Liv weiß, er ist der richtige Mann für leidenschaftliche Momente. Für ihr Leben jedoch nicht. Ihr Mann Ben für Nick zu verlassen, das kommt für Liv nicht in Frage. Ihr Familienleben und das Verhältnis zu ihm, das sind für sie zwei verschiedene Welten, die sie streng voneinander trennt. So hat sie es auch Thea damals erklärt, die als eine der wenigen weiß, dass Liv und ihr Mann nicht getrennt sind und sie zweigleisig fährt. Zugegeben, zunächst hatte ihre Freundin etwas geschockt über ihren Ehebruch gewirkt. Doch Vorwürfe oder eine Standpauke musste Liv sich von ihr nicht anhören. Im Gegenteil. Liv hat das Gefühl, dass die 22-Jährige hinter ihr steht. Und das beweist sie jedes Mal, wenn sie für Liv lügt. Und da möchte ich doch mal wissen, Laura. Angenommen, ich wäre ein schlimmer Finger.
Mhm.
Würdest du mein Alibi sein?
Hä, natürlich. Was ist das denn für eine Frage?
Wirklich?
Ja.
Interessant.
Weil ich gehe mal davon aus, dass ich immer mit dir besser befreundet sein werde, als mit der Person, der du jetzt fremd gehst.
In einem theoretischen Szenario.
Ja? Ja. Und da ich weiß, dass du weißt, dass ich Fremdgehen scheiße finde, muss ich dir das dann auch nicht nochmal sagen. Und du bist deine eigene Person, wenn du dich dafür entscheidest. Und da Hilfe brauchst, ein Alibi und mich da um Hilfe fragst, dann würde ich diese Hilfe natürlich leisten. Ich würde diese Hilfe leisten.
Also ich würde, das kommt halt drauf an, wie gut man mit der Person befreundet ist, ne? Mit dem anderen Mann.
Genau, die Person, die du betrügen würdest, hätte ja niemals für mich denselben Stellenwert wie du für mich. Ich habe aber ja auch andere Freunde, wo ich beide gleich gern habe.
Ja. Mhm. Ja, ja, ja.
Ne? Mhm. Genau, und da wäre es dann anders.
Ja, verstehe.
Ja.
Ich würde dir das nicht abschlagen, womit dein Ehemann nun weiß, dass ich dich ein bisschen mehr mag als ihn.
Surprise!
Aber ich würde schon ein bisschen auf dich einreden, weil ich mir da natürlich die Frage stellen würde, fühlst du dich in der Beziehung überhaupt wohl und ist das dann das Richtige für dich, ne? Wenn du das Gefühl hast, das ist ja in der Beziehungskonstellation, in der du dich befindest, wäre das ein Hinweis dafür, dass ja was nicht stimmt. So.
Genau. Aber jetzt sagen wir jetzt mal, ich wäre Liv, ja?
Ja.
Und ich würde sagen, den Nick finde ich super. Aber der würde jetzt nie in der Zukunft oder so den Ben ersetzen können oder sowas. Und es läuft auch nicht darauf hinaus, sondern das ist halt so mein Betthäschen, ja? So, das brauche ich, damit es mir besser geht. Keine Ahnung. Aber ich, Liv, bin mir offenbar sicher, dass ich weiter mit Ben zusammen sein will.
Ja, genau. Liv ist eine andere Person als du, deswegen könnte ich das jetzt nicht so sagen.
Ja.
Deswegen sage ich, in deiner Beziehungskonstellation wäre es so und so. Ich würde, wenn ich Liv wäre, ne?
Ja.
Ich würde halt keine anderen Menschen damit reinziehen, weil ich finde, du bringst andere immer mit in einen Gewissenskonflikt und das ist einfach scheiße. So,
ja.
Wenn du schon selber untreu bist und da ein Lügenkonstrukt aufbaust und so, ja, wenn du damit leben kannst, ist das ja eine Sache, aber dann andere auch noch damit einzuweihen, finde ich irgendwie dumm.
Ja.
So, das ist ja auch eine totale Belastung für eine Freundschaft.
Ja, total. 18. November 2006. The sky is the limit. Getreu dieses Mottos steigt das Flugzeug an diesem Samstag immer höher und bahnt sich einen Weg durch die Wolken. Mit jedem Meter, den die Maschine an Höhe gewinnt, nimmt nicht nur die Distanz zum Boden zu, sondern auch die Konzentration von Liv. Gemeinsam mit 11 anderen Mitgliedern des Fallschirmclubs ist die 38-Jährige an Bord der kleinen Cessna gegangen, um wieder einmal das zu tun, was sie am liebsten macht. Sich in die Tiefe zu stürzen. Ein Vorhaben, auf das sich alle nun gründlich vorbereiten. Nach und nach schlüpfen die HobbysportlerInnen in ihre Handschuhe, setzen ihre Helme und Schutzbrillen auf und kontrollieren, ob alles gut und richtig sitzt. Liv ist für den heutigen Sprung wieder einmal in ihren roten Anzug geschlüpft. In dem sportlichen Einteiler, der sie vor Wind und Kälte schützen soll, erinnert sie optisch an eine Superheldin. Ein passender Vergleich, wenn man bedenkt, dass auch sie gleich durch die Luft gleiten wird. Wenn auch mit einem Fallschirm statt mit einem Cape. Auf 4000 Metern Höhe ist es schließlich soweit. Gemeinsam mit Nick, Thea und Konstantin, einem anderen Clubmitglied, erhebt sich Liv von ihrem Platz und macht sich bereit für den Absprung. Als sich die Flugzeugtür endlich öffnet, stellt sich Liv mit ihren drei MitspringerInnen nahe an die Kante. Nur noch wenige Zentimeter trennen sie von ihrem nächsten Sprung. Der Wind peitscht ihr ins Gesicht, die Turbinen des Flugzeugs dröhnen in ihren Ohren und dann macht Liv das, was sie schon über 1000 Mal gemacht hat. Sie springt ab und überlässt sich der Erdanziehungskraft.
Mit ausgestreckten Armen und Beinen rast Liv in Bauchlage abwärts. Das hohe Tempo, in dem sie fällt, sorgt für ein angenehmes Kribbeln in ihrem Bauch und lässt sie körperlich den Nervenkitzel spüren, den sie so liebt. Dann sieht Liv Nick und Konstantin in ihrem Blickfeld. Das Rauschen des Windes macht es ihnen unmöglich, sich in mehreren tausend Metern Höhe zu unterhalten. Doch sie benötigen ohnehin keine Worte, um zu wissen, was zu tun ist. Als die drei etwa auf gleicher Höhe sind, fassen sie sich an den Händen und bilden einen Kreis. Eine sogenannte Formation, wie FallschirmspringerInnen es nennen, und die von Livs Helmkamera aufgenommen wird. Die 38-Jährige dokumentiert ihre Sprünge regelmäßig. Auch dieses Video will sie sich später anschauen, um ihre Technik weiter zu optimieren. Nach einigen Sekunden lösen Liv, Nick und Konstantin ihren Griff voneinander. Sie brauchen ihre Hände nun anderweitig, denn es ist an der Zeit, die Fallschirme zu aktivieren. Für Liv gleicht dieser Vorgang mittlerweile einem Automatismus. Nach mehr als 1000 Sprüngen ist ihr die Bewegung nahezu in Fleisch und Blut übergegangen. Ohne groß darüber nachzudenken, zieht sie daher an dem Griff, der sich etwa auf Hüfthöhe befindet. Doch dieses Mal ist es anders. Livs Fallschirm öffnet sich nicht. Was ist denn jetzt los? Irritiert zieht sie ein weiteres Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal. Doch nichts passiert. Irgendetwas stimmt mit ihrem Fallschirm nicht. Während das Tempo von Nicks Fall und dem des anderen Springers durch die mittlerweile aufgegangenen Fallschirme gedrosselt wird, hält Livs freier Fall an. Ein Grund, in Panik zu verfallen, ist es für sie jedoch nicht. Denn als erfahrene und routinierte Sportlerin weiß Liv, was zu tun ist. Jetzt ist Zeit für den Reserveschirm. Eine Art Notfallschirm, der ebenfalls Teil ihres Equipments ist und genau für solche Fälle da ist. Doch als auch das nicht funktioniert, kippt auch bei Liv die Stimmung. Anstelle der Ruhe und Besonnenheit rücken nun Angst und Panik, wie man später auf den Aufnahmen ihrer Helmkamera sehen wird. Immer wieder zerrt Liv hektisch an allen möglichen Griffen, schaut verzweifelt nach oben, in der Hoffnung, ihren aufgehenden Fallschirm zu sehen. Oder blickt auf das Höhenbarometer an ihrem Handgelenk. Die Werte, auf die der Zeiger zeigt, werden von Sekunde zu Sekunde kleiner. Liv weiß, sie hat nicht mehr viel Zeit. Sie muss irgendwie einen ihrer Fallschirme auslösen, und zwar schnell. Denn sonst wird dieser Sprung ihr letzter gewesen sein.
Ein paar hundert Meter weiter unten, zur selben Zeit. Während eine Frau in ihrem Garten damit beschäftigt ist, die nasse Wäsche über die Leine zu hängen, richtet sie ihren Blick immer wieder nach oben. Interessiert beobachtet sie die FallschirmspringerInnen am Himmel, die langsam aber stetig weiter in die Tiefe gleiten. Ein spannender und zugleich bekannter Anblick für die Frau. Schließlich ist der Platz, auf dem die HobbysportlerInnen regelmäßig landen, nur wenige Kilometer von ihrem Haus entfernt. Plötzlich ertönt ein Geräusch, das sie aufschrecken lässt. Ein lauter Knall, der so klingt, als ob etwas zu Boden gefallen ist. Noch ehe sich die Frau nähere Gedanken darüber machen kann, entdeckt sie aus den Augenwinkeln etwas. Auf einem ihrer Büsche am Ende des Gartens liegt ein weißes Stück Stoff, das von weitem aussieht wie ein Kopfkissenbezug. Die Frau macht sich auf, um das vermeintliche Wäschestück aufzuheben, doch als sie den Busch erreicht hat, interessiert sie der weiße Stoff, der eigentlich zu einer Fallschirmausrüstung gehört, nicht mehr. Stattdessen blickt sie nun schockiert auf das, was da aus den kleinen Ästen und grünen Blättern ragt. Es ist ein Bein, gekleidet in einer roten Hose.
Einige Minuten später. Keine Hilferufe, kein schmerzerfülltes Stöhnen, kein Lebenszeichen. Für die Person, die da leblos im Gebüsch liegt, sieht es nicht gut aus. Das war den Rettungskräften bereits kurz nach ihrer Ankunft klar gewesen. Nach und nach hatten sie zunächst mehrere Äste herausschneiden müssen, um überhaupt an sie heranzukommen. Und nun, wo sie sie endlich befreit haben, ist klar, für die Fallschirmspringerin in dem roten Sportanzug kommt jede Hilfe zu spät. Liv ist tot. Trotz zahlreicher Versuche war es ihr nicht gelungen, einen ihrer Fallschirme zu öffnen und sich zu retten. Ungebremst fiel sie aus 4000 Metern immer weiter in die Tiefe und krachte schließlich mit einer Geschwindigkeit von 200 km/h zu Boden. Livs Körper ist von dem Sturz schwer gezeichnet. Kaum einer ihrer Knochen hat den heftigen Aufprall unbeschadet überstanden. Sie hat multiple Frakturen und innere Blutung erlitten. Der Aufprall hat sie das Leben gekostet. Nachdem die MedizinerInnen vor Ort Livs Tod festgestellt haben, verschwindet ihr Körper in einem Leichensack. Der freie Fall. Er war das, was Liv am Fallschirmspringen so liebte. Doch dieses Mal verursachte er nicht nur Bauchkribbeln und Glücksgefühle. Er brachte Liv etwas anderes, nämlich den Tod.
Kurze Zeit später. Die Mitglieder des Fallschirmclubs sind irritiert. Sie haben Mühe, die Sätze zu deuten, die der Clubmanager soeben mit geschockter und bedrückter Stimme ausgesprochen hat. Liv hatte einen Unfall, Probleme mit ihrem Fallschirm. Was soll das bedeuten? Sie benötigen mehr Informationen, um zu verstehen, was passiert ist. Bis Thea die tragische Konsequenz aus den Worten des Clubmanagers begreift und sich auf den Boden schmeißt, wimmert und schluchzt. Es ist eine Reaktion, die auch den anderen FallschirmspringerInnen klar macht, Liv hat das Unglück nicht überlebt. In den nächsten Minuten versuchen die HobbysportlerInnen, die schreckliche Nachricht zu verdauen. Die Tatsache zu begreifen, dass Liv sich nie wieder gemeinsam mit ihnen in die Tiefe stürzen wird. Viele von ihnen liegen sich weinend in den Armen, ringen mit Worten, um einander Trost zu spenden. Nicht jedoch Nick. Der 42-Jährige hat sich von der Gruppe abgeseilt und sich zurückgezogen. Statt zu trauern, hält er nun sein Handy in der Hand, um eine Nummer zu wählen, die er zuvor noch nie kontaktiert hat. Die von Ben. Denn Nick ist nicht nur der Mann, der heimlich mit seiner Frau geschlafen hat, er wird nun auch derjenige sein, der ihm die Nachricht von Livs Tod überbringt. Eine Nachricht, die nicht nur Ben, sondern wenig später auch Emma und Gabriel erreicht und ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht. In den vergangenen Jahren hatten sich die Geschwister langsam daran gewöhnt, ihre Mutter an den Wochenenden nicht zu Gesicht zu bekommen. Schließlich wussten sie, dass Liv jeden Sonntagabend zurückkehren würde. Zurück nach Hause und damit zurück in ihr Leben. Zumindest bis jetzt. Denn mit Livs Tod gibt es nun keine Sonntage mehr, denen Emma und Gabriel entgegenfiebern können. Ihre Mutter ist fort, und zwar für immer. Eine Erkenntnis, die ihre jungen Herzen mit Schmerz und Verzweiflung erfüllt. Während die Menschen in Livs Umfeld nach und nach von ihrem Absturz erfahren, nimmt die belgische Polizei die Ermittlungen auf. Es gilt nun herauszufinden, warum die 38-Jährige ungebremst in die Tiefe stürzte. Da die Obduktionsergebnisse zeigen, dass Liv weder unter Alkohol- noch Drogeneinfluss stand, hält die Polizei ein Unglück für unwahrscheinlich. Nicht zuletzt auch wegen der hohen Sicherheitsvorkehrungen im Fallschirmsport, die es vorschreiben, dass alle Schirme regelmäßig überprüft werden.
Und einmal ganz kurz dazu, Fallschirmspringen gilt grundsätzlich als sehr sicher, eben auch wegen dieser hohen Sicherheitsvorkehrungen. Mhm. Wir haben uns da mal Zahlen vom Deutschen Fallschirmverband geholt und deren Unfallstatistik von 2020 zeigt, dass es von etwa 241.000 Sprüngen 53 gemeldete Unfälle gab und ein Unfall davon endete tödlich. Das ist ja schon mal relativ wenig.
Weniger als man denkt zumindest, finde ich.
Ja, finde ich auch. Und diese Sicherheitsvorkehrungen, die sehen halt so aus, dass SpringerInnen regelmäßig ihre Ausrüstung überprüfen lassen müssen. Also es gibt so eine Art TÜV für Fallschirme. Diese Überprüfung findet auch jährlich statt. Und es ist auch nicht so, dass es nur einen Fallschirm gibt. Also es gibt auch einen sogenannten Reserveschirm, der immer dann aktiviert werden kann, wenn der Hauptschirm nicht öffnet. Aber dass der überhaupt Anwendung findet, ist auch schon sehr unwahrscheinlich. Also es ist sehr selten, dass der Hauptschirm nicht öffnet. Also von diesen 241.000 Sprüngen, von denen wir eben gesprochen haben, hat sich insgesamt 200 Mal der Reserveschirm aktiviert.
Aber es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass das ein Risiko birgt. Fallschirmspringen ist halt eben eine Extremsportart. Und was da zum Beispiel schiefgehen kann, ist, dass man mit anderen SpringerInnen in der Luft zusammenstößt oder halt sich bei der Landung verletzt oder es irgendwelche technischen Fehler gibt von den SpringerInnen, wie zum Beispiel Steuerfehlern. Also es gab 2022 einen Fall in Baden-Württemberg, da ist eine 15-Jährige tödlich verunglückt. Ihr Fallschirm ist zwar aufgegangen, aber es war ihr nicht gelungen, den Schirm gegen den Wind zu stellen, was aber super wichtig ist. Das Opfer hatte kurz vor ihrer Landung Rückenwind gehabt und hatte dann eben versucht, eine Kurve zu fliegen, um den Schirm wieder gegen den Wind zu stellen und das halt nicht geschafft und dann ist sie auf den Boden aufgeschlagen und dann eben tödlich verunglückt.
Also das sind alles Gründe, weshalb man jetzt so denkt, ob das jetzt wirklich ein Unfall gewesen sein soll, ja. Außerdem sind sich die BeamtInnen aber auch noch einig, dass sowohl der Hauptfallschirm als auch der Reserveschirm wegen eines Defekts versagt haben sollen, das ist ein unglücklicher Zufall zu viel. Und auch die Variante eines Suizids ist schnell vom Tisch. Dafür sorgen unter anderem die Menschen, die Liv nahe standen, die sie als positiv, fröhlich und lebensbejahend bezeichnen. Aber auch das Video, das Livs tödlichen Sprung zeigt. Die Helmkamera der 38-Jährigen hat den gesamten Fall aufgezeichnet und hatte die Aufnahme erst gestoppt, nachdem Liv am Boden aufgeprallt war. Wieder und wieder schauen sich die ErmittlerInnen nun das Video an. Verfolgen, wie Liv zunächst besonnen versucht, den Reserveschirm zu aktivieren. Wie sie schließlich immer wieder hektisch an sämtlichen Hebeln zieht. Und wie sie im freien Fall versucht, ihr Leben zu retten. Die BeamtInnen sind sich sicher, so verhält sich keine Person, die sterben will. Etwas anderes muss passiert sein.
Um bei der Untersuchung voranzukommen, zieht die Polizei einen Experten heran, der sich Livs Fallschirmausrüstung genauer ansehen soll. Und lange muss der technisch versierte Fachmann Livs sportliches Equipment nicht betrachten, um zu erkennen, hier stimmen einige Dinge ganz und gar nicht. In dem Container, dem kleinen Rucksack, den FallschirmspringerInnen stets auf dem Rücken tragen, fehlt etwas. Nämlich der sogenannte Hilfsschirm. Ein kleines Stück Stoff mit einem Durchmesser von weniger als einem Meter und einer großen Aufgabe. Denn er ist der Schirm, der sich bei jedem Sprung zuerst öffnet und infolge des Luftwiderstands über eine Verbindungsleine den Hauptschirm aktiviert. Die Rede ist hier also nicht vom Reserveschirm, der im Notfall den Hauptschirm ersetzen soll, sondern der Hilfsschirm, der hat die Aufgabe, den richtigen Fallschirm zu öffnen. Ohne ihn geht das gar nicht. Doch warum ist er nicht, wie vorgeschrieben, in Livs Rucksack? Es ist eine Frage, die sich erübrigt, als der Experte den BeamtInnen eine weitere Entdeckung mitteilt. Und damit eine beunruhigende Vermutung der Polizei zur bitteren Realität macht. Es sind einige Schnüre und Bänder, die dem Experten ein mulmiges Gefühl in der Magengrube bereiten. Sie wurden durchgeschnitten, sowohl vom Haupt- und Reserveschirm als auch vom Hilfsschirm. Der Experte macht den BeamtInnen klar, irgendjemand muss sich an dem Fallschirm der 38-Jährigen zu schaffen gemacht haben. Eine Person, die ihr mit wenigen Schnitten die Chance auf eine sichere Landung nahm. Für die Polizei steht nun endgültig fest, Liv ist keine Extremsportlerin, der ihr Hobby zum Verhängnis wurde. Kein Adrenalin-Junkie, der im Dopaminrausch vergessen hat zu funktionieren. Sie ist das Opfer eines Verbrechens.
Doch wer wollte die beliebte und fröhliche Fallschirmspringerin tot sehen? Wer tut so etwas Grauenvolles und lässt eine Mutter von zwei Kindern aus 4000 Metern in den sicheren Tod springen? Auf der Suche nach Antworten stößt die Polizei schnell an ihre Grenzen. Denn sie hat keine handfesten Beweise, die sie zu möglichen Verdächtigen führen könnten. Keine DNA-Spuren, keine Fingerabdrücke an Livs Fallschirmausrüstung. Nichts. Aus forensischer Sicht stehen die ErmittlerInnen vor einem großen Fragezeichen. Doch sie haben die Hoffnung, dass sich das schon bald ändern wird. Auf den Aufnahmen von Livs Helmkamera, die die PolizistInnen mittlerweile zigmal angesehen haben, ist zu sehen, wie ein dunkles Stück Stoff vor ihrem Gesicht hin und her flattert. Die BeamtInnen haben eine Vermutung. Womöglich ist das der fehlende Hilfsschirm. Ein potenzielles Beweisstück, das sie in den Ermittlungen voranbringen könnte. Vielleicht befinden sich dort drauf ja DNA oder Fingerabdrücke, die weiterhelfen könnten. Voller Hoffnung wendet sich die belgische Polizei an AnwohnerInnen des Absturzortes und bittet sie, in ihren Gärten nachzuschauen. Doch die Telefone der BeamtInnen bleiben still. Niemand meldet einen Treffer. Eine herbe Enttäuschung für die PolizistInnen. Denn im Moment wissen sie über die Person, die Livs tödlichen Sprung zu verantworten hat, nur eines. Es muss jemand gewesen sein, der sich mit Fallschirm auskennt. Eine Person, die mit dem Aufbau der Schirme vertraut ist und Zugang zu Livs Ausrüstung hatte. Und solche Menschen, das ist den Ermittelnden klar, gab es im Leben der 38-jährigen Sportskanone, die jedes Wochenende im Fallschirmclub verbrachte, einige.
Ein paar Tage später. Es ist eine überschaubare Anzahl an Menschen, die sich an diesem Morgen Ende November in schwarzer Kleidung auf dem Friedhof versammeln. Theoretisch hätte es viele Personen gegeben, die der beliebten Liv gerne die letzte Ehre erwiesen hätten. Doch ihre Familie hat sich dazu entschlossen, die Beisetzung im kleinen Rahmen durchzuführen und im engsten Kreis von Liv Abschied zu nehmen. Eine Entscheidung, die nicht nur dem Wunsch nach Privatsphäre entspringt. Vor allem Livs Vater hat im Vorfeld klargemacht, dass er niemanden aus dem Fallschirmclub auf der Beerdigung seiner Tochter sehen wolle. Er sei überzeugt, dass es eine Person von dort war, die Livs Fallschirm manipuliert habe. Und er werde nicht das Risiko eingehen, dieser Person die Hand zu schütteln. Von den Menschen, die fast jedes Wochenende mit Liv verbracht haben, fehlt daher an diesem Tag jede Spur. Zumindest von den meisten. Denn einige von ihnen haben sich über diese Ansage hinweggesetzt. Wie zum Beispiel Livs enge Freundin Thea, die sich mit niedergeschlagener Miene unter die Trauergäste mischt und den emotionalen Worten einiger Familienmitglieder lauscht. Unter anderem denen von Livs Tochter Emma. Unter Tränen teilt die 15-Jährige ihre Erinnerungen an ihre Mutter. Erzählt, wie oft sie gehofft hat, dass sie das riskante Hobby aufgeben würde. Wie oft sie traurig war, dass ihre Mama nicht wie andere Mütter am Wochenende zu Hause ist. Doch zugleich habe sie gewusst, dass es ihre Mutter unglücklich gemacht hätte, den Fallschirm an den Nagel zu hängen. Die Grübchen in ihrem Gesicht, formuliert es Emma, wären verschwunden. Nachdenkliche Worte, an die Emmas Tante, Livs Schwester, anknüpft. Du hast bei deinem letzten Sprung alles getan, um dein Leben zu retten, richtet sie sich direkt an die tote Liv. Doch irgendjemand wollte nicht, dass du lebst.
Anfang Dezember, einige Tage später. Es ist ein optimistisches Gefühl, mit dem die Beamtinnen den Streifenwagen durch die belgischen Straßen lenken. Denn sie haben das Gefühl, der Person, die nicht wollte, dass Liv lebt, ein Stückchen näher zu kommen. Denn wenige Wochen nach Livs Tod haben sie nun Grund zu der Annahme, dass endlich Bewegung in die Ermittlungen kommen könnte. Der Hilfsschirm wurde gefunden, und zwar in einem Baum an einer Straße. Jenes Stück Stoff, das laut Videoaufnahme vor Livs Gesicht flatterte, dessen Schnüre durchgeschnitten wurden und so letztendlich dazu führte, dass ihr letzter Sprung tödlich endete. Bereits von Weitem sehen die PolizistInnen die Frau, die ihn entdeckt hat und sie am Fundort bereits erwartet. Es ist Thea. Die 22-Jährige hatte den Hilfsschirm laut eigenen Angaben zufällig aus dem Auto heraus entdeckt. Aufgeregt zeigt die 22-Jährige mit ihrem Finger in die obersten Äste. Während angerückte Feuerwehrleute sich mit einem Kran in die Höhe wagen, um den Schirm zu sichern, laufen Thea ungebremst die Tränen über die Wangen. Sie ist emotional aufgekratzt, nahezu hysterisch. Redet davon, dass Liv ein Zeichen aus dem Himmel gesendet habe, um ihren Mordfall aufzuklären. Doch die Aufmerksamkeit gilt nicht Thea, sondern dem gefundenen Hilfsschirm. Doch der entpuppt sich wenig später als Enttäuschung. Keine Fingerabdrücke, keine DNA. Der Hilfsschirm, in den die Polizei so viel Hoffnung gesteckt hat, bringt die Ermittelnden kein Stück weiter. Noch immer haben sie keine handfesten Beweise, die sie zu der Person führen, die Livs Fallschirme manipuliert und sie damit getötet hat. Doch es ist nicht so, dass sie komplett im Dunkeln tappen. Denn es gibt zwei Menschen, die die PolizistInnen mittlerweile ins Visier genommen haben.
Ben und Nick. Die Polizei hatte bereits zu Beginn der Ermittlungen erfahren, dass Liv eine Affäre mit ihrem Fallschirmpartner Nick gehabt hatte. Und dass ihr Ehemann Ben damit an zahlreichen Wochenenden nicht nur alleine gelassen hatte, sondern ihm auch untreu gewesen war. Weil es Affäre womöglich aufgeflogen, hatte Ben davon Wind bekommen und sich aus Wut und gekränktem Stolz an ihrem Fallschirm zu schaffen gemacht? Für die PolizistInnen ein denkbares Szenario. Doch Ben streitet es ab. Wieder und wieder behauptet er in den Gesprächen mit den VernehmungsbeamtInnen, dass er keine Ahnung hatte. Er habe nichts von der Affäre seiner Frau gewusst und auch nichts dergleichen geahnt.
Die PolizistInnen konfrontieren Ben mit einem anonymen Brief, von dem sie mittlerweile wissen. Vor etwa einem Jahr hatte Liv ein kryptisches Schreiben ohne Hinweis auf die Person bekommen, die ihn abgesendet hatte, in dem ihr vorgehalten wurde, was für eine schlechte Ehefrau sie sei, eine schlechte Mutter und dass sie mit ihrem Verhalten ihre Familie zerstören würde. Auch Ben hatte die vorwurfsvollen Zeilen damals gelesen, wie er nun zugibt. Doch Rückschlüsse auf eine Affäre habe er nicht gezogen, sagt er. Er sei davon ausgegangen, dass es dabei um den Lebensstil seiner Frau gehe, darum, dass sie so selten zu Hause gewesen sei. Die BeamtInnen sind sich unsicher. Sind Bens Angaben die ehrlichen Worte eines trauernden Witwers? Oder die Schutzbehauptung eines betrogenen Ehemannes und Mörders? Fest steht in jedem Fall, mit der Affäre von Liv hätte Ben ein Motiv. Und hinzu kommt, auch er hat sich in den 90ern gemeinsam mit seiner Frau ein paar Mal in die Tiefe gestürzt. Mit dem Aufbau von Fallschirmen kennt er sich also aus und hätte das Wissen, ihn zu sabotieren. Genauso wie eine andere Person. Nick. Der 42-jährige Niederländer und Liebhaber von Liv beteuert, dass Liv seine große Liebe gewesen sei. Deswegen kommt er für die Polizei als Täter ebenso in Frage wie Ben. Schließlich hat Liv nach den gemeinsamen Sprüngen an den Wochenenden sich oft den Seitensprung mit Nick hingegeben. Und dazu hatte sie ihre Fallschirmausrüstung regelmäßig mitgenommen. Gelegenheiten, sich an den Schnüren und Gurten zu schaffen zu machen, hatte Nick also zu Genüge. Und wer weiß, womöglich hatte Liv das Verhältnis zu ihm beenden wollen und Nick damit dazu gebracht, die Schnüre ihres Fallschirms durchzuschneiden, nachdem sie die Verbindung zu ihm gekappt hatte.
Es sind Mutmaßungen über Mutmaßungen. Um ihre Theorien auf die Probe zu stellen, greifen die belgischen PolizistInnen zu einer umstrittenen forensischen Methode. Einem Lügendetektortest. Ein sogenannter Polygraph soll ihnen das verraten, was sie selbst aktuell schwer einschätzen können. Wie glaubhaft die Angaben von Ben und Nick sind. Die beiden Männer willigen ein. Und ein paar Tage später finden sie sich in einem Vernehmungsraum wieder. Mit einem Gurt an der Brust, einem Blutdruckgerät am Oberarm und Elektroden an den Fingern. Die Suche nach der Wahrheit kann beginnen.
Hallo, mein Name ist Paulina Kraser und ich habe zugestimmt, um ein paar Worten in het Nederlands zu lehren.
Wow, I'm impressed.
Ja, das ist Niederländisch, hast du das verstanden?
Ja, ich glaube schon. Soll ich sagen, was ich denke, was du gesagt hast?
Mhm.
Hallo, mein Name ist Paulina Kraser. Ich habe zugestimmt, ein paar Worte in Niederländisch zu lernen.
Genau, weil ich habe gedacht, wir haben uns ja gerade dazu entschieden, demnächst eine Folge über die Niederlande aufzunehmen. Und ich wollte mir aus Spaß ein paar Stunden bei Bubble gönnen. Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht sonderlich das Sprachtalent, aber Niederländisch ist dem Deutschen ja sehr ähnlich und man kann das ja schon ganz okay verstehen.
Ja.
Und es hat auch ein bisschen was von Plodditch, was ich ja auch gelernt habe.
Ja, habe ich noch nicht so viel von dir gehört. Hau mal was raus.
Ja, wat de boer nicht kennt, dat fret hi nicht. Oder, was ich am häufigsten höre, mög wie noch een?
Ich kenne nur, glaube ich, ein Lied, was so ein bisschen Plattdeutsch ist. Soll ich es mal ein bisschen ansingen? Vielleicht kennst du es ja.
Na bitte.
Ich kann nur die allererste Zeile.
Ja, nun schieb dir mal nicht in eine Büchse. Mach.
Ja, und du kannst vielleicht ja einfach dann weiter singen, wenn ich es nicht weiter kann.
Ich kann okay? Ich kann kein Lied auf Plattdeutsch singen. Okay. Also deswegen.
Stand ein Jung an der Eck mit dem Tüdelband, in einer anderen Hand ein Butterbrot mit Käse.
Das war's?
Ja. Es hat sich irgendwie nicht so doll nach Plattdeutsch angehört,
nee.
Aber das habe ich mal im Opa gelernt. Der kommt ja aus Brunsbüttel.
Ah ja. Okay, aber ich will ja jetzt was Neues lernen, also Niederländisch. Auch übrigens, weil wir ja neulich hier diese Folge mit der Studierendenverbindung hatten, mit Reuserum.
Mhm.
Und ich mag das irgendwie anhören. Aber auf Bubble kann man natürlich auch nicht nur Niederländisch lernen, sondern auch Englisch, Spanisch, Türkisch, Polnisch und viele weitere Sprachen. Die Lektionen von Bubble behandeln alltagsrelevante Themen und enthalten kurze, realistische Dialoge. So kann man dann das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und sich gezielt auf zum Beispiel mögliche Situationen oder Begegnungen auf Reisen vorbereiten. Und ich will übrigens im Sommer mal nach Amsterdam und da werde ich hier auch vorher nochmal mit euch üben. Viel Spaß jetzt schon mal.
Und alle Lerninhalte bei Bubble, die werden von einem Team aus mehr als 200 SprachexpertInnen erstellt. Die Lektionen dauern circa 15 Minuten und passen deshalb wirklich in jeden Terminkalender. Und wann, wo und wie oft ihr lernt, entscheidet ihr selbst. Und es gibt sogar Podcasts oder Spiele und sogar Online-Gruppenunterricht. Und so bleibt das Lernen abwechslungsreich und effektiv. Die App enthält KI-gestützte Spracherkennungssoftware, Lernerinnerungen und viele weitere hilfreiche Features.
Mit dem Code MORDLUST, MORDLUST, großgeschrieben, zahlt ihr nur für 6 Monate und erhaltet zusätzlich 6 weitere Monate eures neuen Bubble-Abos geschenkt. Also 6 Monate zahlen und ein ganzes Jahr lernen. Der Code gilt bis zum 30.06.2024. Wichtig, der Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft, also Bubble Live, ist nicht im Angebot enthalten. Infos und Code einlösen könnt ihr auf bubble.com/mordlust.
Alle Infos findet ihr auch nochmal in unserer Folgenbeschreibung.
Ja, und diese Suche nach der Wahrheit, die ist tatsächlich nicht ganz unumstritten. Dazu gleich nochmal mehr, aber erstmal so ein Polygraph hat die Aufgabe, bestimmte körperliche Veränderungen während einer Befragung zu dokumentieren. Dieses ganze Lügendetektor-Ding beruht nämlich auf der Annahme, dass Menschen, die lügen, nervös sind. Und diese Nervosität lässt sich dann angeblich messen und zwar anhand sogenannter physiopsychologischer Parameter. Also sowas wie Blutdruck, Puls, Atemfrequenz und Körpertemperatur. Deswegen auch diese ganze Kabellage, an die Ben und Nick dann da angeschlossen werden. Und die entsprechenden Werte, die werden dann gleichzeitig von den Polygraphen dokumentiert.
Wobei man jetzt ganz klar sagen muss, dass sich dadurch jetzt keine Schwarz-Weiß-Aussagen darüber treffen lässt, ob jemand die Wahrheit sagt oder lügt. Man darf sich das nämlich nicht so vorstellen, dass auf dem Bildschirm dann nach jeder Frage entweder Wahrheit oder Lüge steht, sondern das ist schon ein bisschen komplizierter. ExpertInnen, sogenannte Polygraphie-Sachverständige, müssen die Werte dann nämlich entsprechend interpretieren und zu einem Gesamtbild zusammensetzen.
Und wie zuverlässig jetzt dieses Gesamtbild ist, darüber scheiden sich die Geister. Also es gibt halt welche, die führen immer wieder Studien an, in denen die Rede davon ist, dass die Genauigkeit von solchen Tests halt zwischen 98% und 99% liegen. Wobei es sich dabei oft um Herstellerfirmen handelt, die mit dem Verkauf solcher Geräte halt ihr Geld verdienen. Deswegen, naja. Und die sagen auch, dass Beschuldigte, die den Lügendetektortest nicht bestehen, also wo quasi dann rauskommt, hier die Person lügt, die hat was zu verbergen, dass die auch anschließend immer wieder Geständnisse ablegen würden.
Ja, und es gibt halt super viele kritische Stimmen und Skepsis gegenüber solchen Tests, halt ob die jetzt zuverlässig sind oder nicht. Und das liegt unter anderem daran, dass bereits diese Annahme, dass Menschen, die lügen, grundsätzlich nervös sind, total umstritten ist. Der Spiegel verweist da in einem Artikel zum Thema Lügendetektortests etwa auf die American Psychological Association, einen nordamerikanischen Fachverband von PsychologInnen. Die sagen, dass ein Polygraph kein Gerät ist, das Lügen dokumentiert, sondern Angst. sprich diese körperlichen Veränderungen von Puls, Atmung und so weiter, die würden nur einsetzen, weil die befragten Personen Angst hätten, überführt zu werden oder eben auch zu Unrecht beschuldigt zu werden.
Ja, und das kann ich mir halt auch super gut vorstellen.
Ja, ich hätte auch Angst bei einem Lügendetektor-Test, auch wenn ich gar nichts verbrochen hätte.
Ja, ich würde es so gerne mal testen.
Ich auch.
Es gibt in Amerika, das habe ich immer auf TikTok gesehen, es gibt in Amerika diese Sendung, das ist aufgebaut wie so eine Art Quiz-Sendung, ja? Und dann kommt die Person quasi auf den heißen Stuhl. Und dann gibt's Fragen wie bei Wer wird Millionär? Nur halt Fragen zum eigenen Leben. Und
ja.
Da ist die Familie mit dabei, die Partnerinnen oder so. Und dann werden so Fragen gestellt wie, trauerst du deiner Ex-Freundin noch hinterher oder so?
Heißt es nicht irgendwie sowas wie nichts als die Wahrheit oder sowas?
Ich weiß nicht. Aber die müssen halt immer wahrheitsgemäß antworten. Ansonsten verlieren die dann nämlich das Geld. Und das ist ganz krass, was da manchmal für Geschichten rauskommen.
Ja, du, da musst du natürlich dazu sagen, die sind an so einer Art Lügendetektor angeschlossen.
Genau. Ja, ja, klar. Ja.
Ja. Ja, da möchte ich auch mal mitmachen, aber ohne, dass das irgendwann veröffentlicht wird. Oder wir besorgen uns mal so einen Polygraphen. Einfach zu Hause, so als Spiel, wir beide.
Oh.
Man darf keine Fragen zu der jeweils anderen Person fragen.
Doch.
Damit es keine Streitigkeiten gibt. Aber man darf alles andere fragen.
Na, zum Beispiel, was würdest du mich dann fragen?
Ich weiß alles. Nee, man will eigentlich ja selber nur wissen, ob man das Gerät
austricksen könnte. Ja,
genau.
Ja, ja.
Okay.
Ja. Ich glaube nämlich, ich könnte das.
Ich glaube auch, ich könnte das.
Ja?
Ja.
Ich glaube, ich bin eine gute Lügnerin. Du finde ich nicht so doll.
Hä?
Aber du lügst viel.
Wir haben hier im Podcast doch mal eigentlich gesagt, dass ich eine gute Lügnerin bin.
Nee, wir haben gesagt, du bist eine Lügnerin. Eine gute haben wir nicht. Nein, das stimmt natürlich nicht. Also ich glaube, ich mach's halt nicht viel, ne? Außer so bei Freizeitstress und so.
Ja.
Da sag ich euch, da lüge ich, bis ich die Balken. Wobei sich das auch schon ein bisschen gelegt hat, wenn man dann auch einfach mal keine Lust hat. Und wenn man das übt, zu sagen, ich habe keine Lust, dann geht das auch.
Ja.
Aber wenn es um mein Leben ginge oder halt darum, dass super unangenehme Sachen nicht ans Licht kommen sollen, dann traue ich mir das auf jeden Fall zu.
Ja, das müssen wir auf jeden Fall irgendwie herausfinden, weil ich habe jetzt so die Challenge, dass ich zeigen will, dass ich das besser kann.
Als ich?
Ja. Wir brauchen jetzt so einen Detektor.
Wer ist die bessere Lügnerin? Das würde ich auch gerne wissen. Auch so voll gar nicht erstrebenswert,
genau,
ne?
Voll stolz. Ich möchte den Titel.
Um das jetzt auch nochmal von der Wissensvermittlung hier rund abzuschließen. In Deutschland dürfen diese Ergebnisse von Lügendetektoren grundsätzlich nicht als Beweise vor Strafgerichten verwertet werden. Das ist nämlich auch rechtsstaatlich problematisch. Wenn nämlich so ein Polygraph gegen den Willen des oder der Beschuldigten eingesetzt wird, dann wird das zum Problem, weil die Betroffenen nie gezwungen werden dürfen, selbst an einem Verfahren gegen sich selbst mitzuwirken. Das ist ja in den USA ein bisschen anders. Und sowohl bei Ermittlungen als auch vor Gericht werden die da regelmäßig angewandt. Und tatsächlich eben auch in Belgien, wo sich Ben und Nick eben jetzt so einem Lügendetektortest unterziehen. Belgien ist nämlich das einzige westeuropäische Land, in dem die Ergebnisse der Detektoren vor Gericht als Beweis zugelassen sind.
Interessant. Mal sehen, wie lange noch. Naja, voller Erwartungen führen die BeamtInnen daher jetzt eben diese Polygraphietests bei Ben und Nick durch. Die Fragen, die sie den Männern stellen, sind nahezu deckungsgleich. Die PolizistInnen möchten wissen, ob sie etwas mit Livs Tod zu tun haben und ob sie sich an ihrem Fallschirm zu schaffen gemacht haben. Nein, beteuern beide nach wie vor. Von Ben möchten die Ermittlerinnen außerdem noch etwas anderes wissen. Hat er vielleicht doch von der Affäre seiner Frau gewusst? Auch dieses Mal streitet er ab. Nein, lautet seine erneute Antwort. Die Auswertung des Tests wenig später macht deutlich, Ben und Nick liebten nicht nur dieselbe Frau, sie haben noch eine Gemeinsamkeit. Sie sagen die Wahrheit, zumindest wenn es nach den Ergebnissen des Lügendetektors geht. Eine wichtige Erkenntnis für die Polizei, die sie zugleich zurück an den Anfang der Ermittlungen bringt. Wenn weder Ben noch Nick Livs Fallschirm manipuliert hat, wer dann?
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sehen sich die BeamtInnen Livs Umfeld nochmal genauer an. Darunter auch Thea. Die 22-Jährige mit der rotbraunen Kurzhaarfrisur und dem runden Gesicht scheint den Ermittelnden nochmal eine genauere Betrachtung wert, denn ihr angeblich zufälliger Fund des Hilfsschirms hatte die Polizei stutzig und hellhörig gemacht. Schließlich wusste abgesehen von den ErmittlerInnen niemand, dass dieser überhaupt vermisst wurde. Es erscheint also seltsam, dass Thea aus dem Auto heraus ein so kleines Stück Stoff ins Auge fällt. Hatte sie etwa gewusst, dass er in Livs Equipment fehlte? Vielleicht sogar, weil sie selbst die Schnüre durchgeschnitten und so dafür gesorgt hatte, dass er aus dem Rucksack fiel? Es sind Suggestivfragen, die Thea vehement abstreitet. Mit dem Tod ihrer Freundin macht sie klar, habe sie nichts zu tun. Doch der Polizei genügt das nicht. Die BeamtInnen machen mit ihr einen Termin für eine weitere Vernehmung aus. In ein paar Tagen soll sie erneut auf die Wache kommen, um ihre Fragen zu beantworten. Thea willigt ein, in ein Versprechen, das sie nicht einhalten wird.
20. Dezember 2006. Wo bleibt die Zeugin bloß? Normalerweise hätte Thea schon längst zur weiteren Vernehmung hier sein müssen. So hatten sie es schließlich abgemacht. Doch stattdessen fehlt von der 22-Jährigen an diesem Mittwoch jede Spur, bis die Polizei erfährt, dass Thea im Krankenhaus liegt. Sie hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Kurze Zeit später in einer psychiatrischen Klinik. Es war so etwas wie die umgangssprachliche Rettung in letzter Minute. Gerade noch rechtzeitig hatte Theas Mutter nach Feierabend ihre Tochter leblos in ihrem Zimmer vorgefunden und anschließend den Notruf gewählt. Nun, nachdem Thea der Magen ausgepumpt und der toxische Cocktail aus Schmerzpillen, Schlaftabletten und Antidepressiva aus ihrem Körper entfernt wurde, ist sie zumindest körperlich wieder stabil. Psychisch dagegen sieht das ganz anders aus. Depressionen und Borderline-Störungen. So lauten die Diagnosen, die MedizinerInnen im Krankenhaus stellen und damit die Krankheiten benennen, wegen der die 22-Jährige ohnehin schon in psychiatrischer Behandlung ist. Die BeamtInnen sind betroffen. Aber zugleich verrät ihr kriminalistisches Gespür ihnen, ein Suizidversuch, nur wenige Stunden vor einer erneuten Polizeivernehmung, das ist mehr als verdächtig. Doch die Abschiedsbriefe, die die 22-Jährige an ihre Mutter und ihren Bruder geschrieben hat, erzählen eine andere Geschichte. In beiden schildert Thea, dass sie in den vergangenen Wochen alles daran gesetzt habe, herauszufinden, wer Liv getötet hat. Sie selbst habe es sich zur Aufgabe gemacht, das schreckliche Verbrechen an der 38-Jährigen aufzuklären. Doch nun sei sie am Ende ihrer Kräfte. Der Tod von Liv, die falschen Verdächtigungen der Polizei, all das sei ihr zu viel. Sie könne nicht mehr und wolle nur in den Himmel, zu ihrem bereits verstorbenen Vater und zu ihrer Freundin Liv. Es sind verzweifelte Worte, denen die Polizei aber nur wenig Glauben schenkt. Vor allem den handgeschriebenen Zeilen, in denen sich die 22-Jährige als wohlwollende Freundin und Opfer falscher Anschuldigungen bezeichnet. Grund dafür ist ein weiterer Abschiedsbrief, den Thea verfasst hat. An eine Person, die seit einiger Zeit eine große Rolle in ihrem Liebesleben spielt und die den PolizistInnen alles andere als unbekannt ist. Nick.
Rückblick. Es ist Sommer 2005, etwa 1,5 Jahre zuvor, als Liv eine unfreiwillige Pause vom Fallschirmspringen einlegen muss. Sie hat Rückenschmerzen, die ihr körperlich zusetzen und die sie dazu zwingen, ihr sportliches Hobby für eine Weile an den Nagel zu hängen. In den kommenden Wochen ist die 38-Jährige daher nur selten im Fallschirmclub. Darüber ist Liv traurig, aber auch Nick, der den Club gerne für intime Stunden mit Liv benutzt. Da das in dieser Zeit nicht machbar ist, wendet er sich einer anderen Frau zu. Nämlich Livs Freundin Thea. Immer wieder macht er ihr Komplimente, schmeichelt ihr und sucht ihre Nähe. Es ist ein Verhalten, mit dem der damals 41-Jährige bei der labilen Studentin ins Schwarze trifft. Die beiden kommen sich nahe und beginnen eine Affäre. Eine sexuelle Durststrecke in Kauf zu nehmen und einfach auf Livs Rückkehr zu warten, das kommt für Nick nicht in Frage. Wenn er das Bett nicht mit Liv teilen kann, dann eben mit Thea. Nur mag er die Affäre mit Thea auch dann nicht beenden, als Liv zurückkehrt. Nick widmet sich fortan beiden Frauen und schafft damit eine Dreiecksformation, von der vor allem er selbst profitiert und die er genau durchplant. An den Freitagen trifft er Thea, die Samstage dagegen sind weiterhin für Liv vorgesehen, die keine Ahnung davon hat, dass Nick auch mit ihrer Freundin schläft. Das Adrenalin, das Nick seit Jahren beim Fallschirmspringen sucht, findet er nun auch mit seinen Mitspringerinnen. Und falls sein Doppelleben eines Tages auffliegen und ihn zu einer Entscheidung zwingen sollte, dann wird er Liv wählen. Kein Zweifel, denn sie ist seine Nummer eins. Das macht er Thea bei ihren Treffen immer wieder klar.
Und für Thea sei das in Ordnung gewesen. So schildert sie es nun zumindest den PolizistInnen in ihrer Vernehmung nach ihrem missglückten Suizidversuch. Die 22-Jährige hält ihr heimliches Verhältnis mit Nick nun nicht mehr geheim, spricht offen über die Affäre mit dem Mann, der nichts mehr von ihr wissen will, seit sie in den Fokus der Ermittlungen geraten ist. Und noch etwas offenbart sie den BeamtInnen. Sie ist diejenige, die vor einem Jahr den anonymen Brief an Liv geschrieben hat. Natürlich nur, um ihr zu helfen. Thea sagt, sie habe versucht, ihrer Freundin die Augen zu öffnen. Habe ihr klar machen wollen, dass ihre Beziehung zu Nick als verheiratete Frau falsch sei.
Doch die PolizistInnen glauben ihr nicht. Sie sind nun überzeugt, Thea hatte Nick für sich allein haben wollen. Und um dieses Ziel zu erreichen, hat sie nicht nur zu Stift und Papier gegriffen, sondern auch zu einer Schere.
24. September 2010. In dem Gerichtssaal mit den beigen Wänden und der großen Fensterfront herrscht eine angespannte Stimmung. Die JournalistInnen, die einen Platz ergattert haben, erfüllen den ohnehin hellen Raum mit grellem Blitzlichtgewitter. Andere von ihnen versammeln sich in einem benachbarten Raum, den das Gericht extra für die Presse zur Verfügung gestellt hat und von wo aus sie die kommenden Verhandlungstage via Live-Übertragung verfolgen können. Am heutigen Freitag beginnt am Landgericht der Prozess im sogenannten Fallschirmmord. Eine plakative Bezeichnung, die die belgische Boulevardpresse für das Verbrechen an Liv ins Leben gerufen hat. Und für das sich ab heute eine Person verantworten muss. Die mittlerweile 26-jährige Thea betritt den Gerichtssaal an diesem Tag mit gefasster Miene. Ohne große Gefühlsregung schreitet sie an der Seite von zwei JustizbeamtInnen zu ihrem Platz auf der Anklagebank. Gekleidet in einer weißen Bluse, über der sie einen grauen Strickpolunder trägt, wirkt sie irgendwie brav und nahezu bieder. Ein Eindruck, der einen großen Kontrast zu dem schweren Verbrechen bildet, das ihr vorgeworfen wird.
Die Dreiecksbeziehung zwischen Liv, Nick und Thea nahm ein tödliches Ende. Davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Genauso wie von der Annahme, dass Thea den gemeinsamen Liebhaber für sich alleine haben wollte. Aus Eifersucht Livs Fallschirm manipulierte und der zweifachen Mutter damit den sicheren Tod bescherte. Mord lautet daher das Verbrechen, das sie der 26-Jährigen vorwerfen. In den vergangenen 4 Jahren haben Staatsanwaltschaft und Polizei händeringend versucht, Beweise gegen Thea zu sammeln und in ihren zahlreichen Vernehmungen versucht, ein Geständnis zu entlocken. Doch gefunden haben sie nichts und Thea streitet nach wie vor ab, für den Tod ihrer Freundin verantwortlich zu sein. Die Staatsanwaltschaft stützt ihre Anklage daher nur auf Indizien und um das belgische Gericht von Theas Schuld zu überzeugen, muss sie an den kommenden Verhandlungstagen nun ganze Arbeit leisten.
Und das, was da am belgischen Gericht nun passiert, das ist ein Indizienprozess. Also sprich, die Staatsanwaltschaft kann nichts vorlegen, was eine Täterschaft von Thea direkt belegen kann, sondern sie hat eigentlich nur Argumente vorzuweisen, die ein Anzeichen dafür geben, dass Thea ihre Freundin Liv durch die Manipulation des Fallschirms getötet hat. Ein Beweis ist eine Tatsache, die sich unmittelbar aus der Straftat ergibt und mit hoher Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Begehung oder den Täter belegt. Und genau das beschreibt eigentlich auch schon jetzt ganz gut den Unterschied zwischen einem Beweis und einem Indiz. Haben wir im Podcast hier ja auch schon einige Male drüber gesprochen. Aber um nochmal alle abzuholen, ein Beweis ist eine Tatsache, die die Begehung einer Straftat sicher belegt. Also es kann ein Geständnis sein, wobei wir ja auch wissen, auch da manchmal, gibt auch falsche Geständnisse. Aber es können Aussagen von Opfern sein oder ZeugInnen-Aussagen, aber auch eine Feststellung von einem Sachverständigen. Und Indizien dagegen sind lediglich Hinweise, also Anzeichen dafür, dass die angeklagte Person die vorgeworfene Tat wahrscheinlich begangen hat. Mittelbar bedeutsame Tatsachen nennt man das Ganze unter Juris. Dazu können zum Beispiel zählen ein mögliches Motiv, also die Staatsanwaltschaft ist hier überzeugt, es geht um Eifersucht. Aber auch DNA-Spuren am Tatort und Fingerabdrücke an Tatwaffen sind nämlich keine Beweise eigentlich, sondern Indizien, weil es halt heißt, der Fingerabdruck der beschuldigten Person an dem Messer oder an der Pistole, der verrät uns jetzt, dass sie die Tatwaffe in der Hand hatte. Aber wann das war und ob sie dann damit auch geschossen oder zugestochen hat, das lässt sich anhand dieser Spur ja nicht feststellen.
Und gerade wenn es um Tötungsdelikte geht, sind Indizienprozesse immer ziemlich medienwirksam, da es eben meistens Fälle sind, in denen Angeklagte die Tat abstreiten und dadurch dann natürlich auch die Frage im Raum steht, ob die beschuldigte Person im Falle eines Schuldspruchs womöglich zu Unrecht verurteilt wird. Und um dieses Risiko zu minimieren, gilt bei Strafprozessen für Indizien die Regel, dass ein Indiz allein für eine Verurteilung nicht ausreicht, sondern alle Indizien gewürdigt und abgewogen werden müssen. Gesamtschau nennt man das dann. Und so eine Gesamtschau, die findet jetzt auch in Theas Prozess statt. Denn die Staatsanwaltschaft führt eben nicht nur das Tatmotiv der 26-Jährigen an, sondern auch ihren angeblich zufälligen Fund des Hilfsschirms, ihre heimliche Affäre mit Livs Liebhaber Nick und ihren Suizidversuch kurz vor einer zweiten Polizeivernehmung. Und noch ein Argument liefert sie nun bei der Anklageverlesung zum Prozessauftakt. Thea, die für Nick lediglich an zweiter Stelle kam, habe nicht nur ein Motiv gehabt, den Fallschirm ihrer Freundin zu manipulieren, sie hatte auch die Gelegenheit.
Es ist das beginnende Wochenende vor Livs Tod im November 2006, als Thea wieder einmal Nicks Nähe und Aufmerksamkeit genießt. Nach einem Restaurantbesuch, so rekonstruiert es die Staatsanwaltschaft anhand von Nicks Angaben, fahren die beiden an diesem Freitagabend gemeinsam zu Nick, wo sie bereits erwartet werden. Und zwar von einem unangekündigten Gast. Es ist Liv. Elegant gekleidet empfängt sie die beiden bereits an der Wohnungstür und offenbart Nick, dass sie ohne Bescheid zu sagen zu ihm gekommen sei, um ihn zu überraschen. Von der Affäre von Thea und Nick weiß sie zu diesem Zeitpunkt nichts. Und es ist eine Überraschung, die vor allem Thea missfällt. Davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Schließlich gehört der Freitag mit Nick ihr. Doch dass diese Regel an diesem Abend nicht gilt, wird ihr in diesem Moment schmerzlich bewusst. Denn Nick schickt Liv nicht etwa nach Hause, sondern steigt mit ihr ins Bett. Während die beiden gemeinsam die Nacht im Schlafzimmer verbringen, wird die 22-jährige Thea ins Wohnzimmer vertröstet. Mit einer Matratze auf dem Boden und einem Schlafsack. Und das finde ich ja mal so krass. Also, dass die Thea, die muss doch denn da sehen, hallo, das ist ja hier eine Totalkatastrophe.
Ja, also wenn ich die Thea gewesen wäre, wäre ich doch einfach abgezogen. Was legt die sich da in ins Wohnzimmer?
Ja, ja, das ist schlimm.
Wie so ein Hund auf der Matratze da. Also, das geht gar nicht.
Ja, ja, ganz. Also, da kriege ich fast auch natürlich so ein bisschen Mitgefühl, obwohl ich ja jetzt weiß, was sie dann später gemacht haben wird, ne? Aber wenn jemand das mit sich machen lässt, dann weißt du ja, was die für ein Selbstwertgefühl hat.
Ja, das stimmt. Ne?
Und das dann auch noch auszuhalten in dieser Situation. Grauenhaft.
Ja.
Auf jeden Fall ist das der Moment, das macht die Staatsanwaltschaft in der Anklageverlesung deutlich, in dem Thea am eigenen Leib erfahren muss, dass sie tatsächlich nur die zweite Wahl in Nicks Leben ist und sich entscheidet, ihre Liebesrivalin zu beseitigen. Nachdem sie eine Schere in Nicks Wohnung gefunden hat, begibt sie sich voller Kränkung und Eifersucht in den Flur, wo Livs Fallschirmausrüstung liegt. Dann beginnt sie zu schneiden. Entschlossen durchtrennt sie mehrere Schnüre und Bänder, in dem Wissen, dass Livs Fallschirme damit nicht mehr funktionstüchtig sind. Und dass die 38-Jährige ihren nächsten Sprung nicht überleben wird.
In den kommenden Verhandlungstagen liefert Nick dem Gericht weitere Details zu dem besagten Wochenende. Im Zeuginnenstand schildert er den Anwesenden Theas merkwürdiges Verhalten nach der Nacht, in der sie im Wohnzimmer geschlafen hatte. So berichtet Nick etwa, dass Thea am nächsten Morgen einfach ins Schlafzimmer gekommen sei und sich zu ihm und Liv ins Bett gelegt habe.
Oh mein Gott!
Das ist richtig unangenehm, ja. Im Laufe des Samstags sei sie dann nach Hause gefahren, während Liv noch bis Sonntag bei ihm geblieben sei. Nur wenige Minuten, nachdem Liv seine Wohnung verlassen habe, habe Thea jedoch wieder vor seiner Tür gestanden und, Zitat, harten Sex mit ihm gewollt. Mittlerweile, so sagt Nick, sei er davon überzeugt, dass Thea Liv auf dem Gewissen habe.
Werbung.
So, Paulina, ich nenne dir jetzt drei Gerichte, die es diese Woche bei HelloFresh gab, also auszuwählen gab. Und du sagst mir, welches ich davon bestellt habe, okay?
Mhm.
Also dann können wir quasi gucken, wie gut du mich kennst. Tomatige Rigatoni mit Rinderhackfleisch, getoppt mit frischen Kräutern und Hartkäse. Das ist das Erste.
Mhm.
Spargelsalat mit Prosciutto und Kerbeldressing, dazu Ofenkartoffeln und grüne Bohnen. Oder auf der 3, mildes gelbes Fischcurry mit Tomaten und Spinat, dazu Jasminreis.
Auf keinen Fall das Curry. Pass auf, ich sage, also ich würde zwischen 1 und 2, du würdest beides essen, aber ich sag, du hast den Spargelsalat bestellt, weil du ja so auf Bohnen abfährst.
Nee, aber das hätte ich beinahe bestellt. Ich habe die Rigatoni bestellt.
Ja, naja, es war knapp.
Salat war mir dann doch irgendwie
zu salatig, ja, genau.
Ja.
Genau, das hatte ich auch erst tatsächlich überlegt, ob dir ein Salat vielleicht zu salatig ist, aber ich habe gedacht, du bist vielleicht aktuell auch, wie viele andere Menschen, ja wieder auf dem Spargeltrip.
Ja.
Ne? Das ist ja schon absurd, dass alleine dadurch, dass ein Lebensmittel so verknappt ist und dass es das nur zu einer bestimmten Zeit im Jahr gibt, so viele Leute sich dann so draufstürzen, so wie ich zum Beispiel.
Ja, doch. Ja.
Also Verknappung macht ein Produkt für mich gleich immer attraktiver.
Ja, sehe ich auch so. Es war einfach der Salat, der das dann rausgekickt hat, weil ich von meiner Mama ja gelernt habe, Salat ist Hasenfutter. Das hat dieses Gericht so negativ für mich behaftet, dass ich niemals, niemals Salat als Hauptgericht oder sowas bestellen würde. Naja, ist ja auch egal. Es ist einfach so, Pasta wird immer bevorzugt hier bei mir. Und ich finde Rigatoni eine der besten Pastasorten, weil die so schön dick sind und in den Löchern sich ganz viel Soße und so weiter verstecken kann oder mit der man die aufnehmen kann und auch noch das Fleisch. Und ich habe mich aber nicht nur deswegen für dieses Gericht entschieden, sondern auch, weil es ein One-Pot-Gericht ist. Weißt du, was das ist oder hast du dir das?
Ja, klar. Nee, das finde ich auch super praktisch. Vor allem, weil ich eh immer alles dreckig mache und dann hat man halt nur einen Topf wenigstens benutzt.
Genau, das ist auch für richtig Faule wie uns. Und hier bei den Rigatoni ist das eben auch so einfach gewesen. Da musste man dann eigentlich auch nur alles zusammenschmeißen, jetzt nicht gleichzeitig, ne? Also gehackte Zwiebeln, Hack und Knoblauch in einem Topf kurz anbraten, dann mit Kochsahne und Wasser ablöschen, Hühnerbrühe und Oreganoblätter dazu und dann die Rigatoni unterrühren. Das Ganze dann 11 bis 13 Minuten köcheln lassen, dann das Tomatenpesto unterrühren und den Hartkäse drauf und das dann schön rühren, bis der Käse schön geschmolzen ist und dann ist es auch schon fertig.
Wenn ihr auch so einfache und leckere Gerichte auch mit Spargel kochen wollt, dann könnt ihr das mit HelloFresh machen. Die haben jede Woche über 40 abwechslungsreiche Rezepte zum Auswählen. Dann werden euch alle Zutaten, die ihr für diese Rezepte braucht, in einer Kochbox zugesendet, inklusive Rezeptkarten, damit ihr Schritt für Schritt nachkochen könnt.
Und mit dem Code HFLUST, alles groß geschrieben, HFLUST, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch noch und der Code ist für neue und ehemalige KundInnen gültig.
Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung.
Zumal sie ihn in den Wochen vor Livs Tod immer wieder gefragt habe, was sie tun müsse, damit sie seine Nummer eins werde. Also sorry, aber spätestens, wenn dir jemand sowas sagt oder dich sowas fragt, dann solltest du vielleicht auch mal deine eigene Rolle in dieser ganzen Sache überdenken und vielleicht mit dieser Person Schluss machen. Also ich finde dieses Verhalten von diesem Typen einfach unterirdisch. Thea dagegen streitet all das ab. Sie habe nie ernsthaft über eine gemeinsame Zukunft mit Nick nachgedacht, behauptet sie. Ihr sei bewusst gewesen, dass Nick Liv bevorzuge und das sei in Ordnung gewesen für sie. Schließlich habe sie ohnehin nur mit ihm geschlafen, um ihr geringes Selbstvertrauen zu pushen. Zudem nutzt Thea den Prozess, um ihrer Wut Luft zu machen. Denn eigentlich macht sie klar, dass sie hier das Opfer sei. Liv ist tot und wird auch tot bleiben, formuliert sie es. Ich dagegen lebe noch und bin alleine, gebrochen und eingesperrt in einer Zelle. Es wird die ganze Zeit von Liv gesprochen. Aber wer ist schlimmer dran? Was ist mit ihr?
Also, lieber tot als schuldig in der Zelle.
Ja.
Oder was?
Das ist ihr Motto.
Also, die Frau ist wirklich komplett gestört, ja.
Ja.
Zwar im schlimmsten Sinne. Es sind nicht die einzigen Worte aus Theas Mund, die im Gerichtssaal für irritierte Blicke sorgen. Denn Thea beteuert nicht nur ihre angebliche Unschuld. Sie präsentiert dem Gericht zugleich eine alternative Täterin. Aufgeregt und entschlossen zeigt sie im Zeuginnenstand mit dem Finger auf Emma, Livs 18-jähriger Tochter. Man solle sie lieber mal genauer unter die Lupe nehmen, sagt Thea. Schließlich sei sie bestimmt sauer gewesen, dass ihre Mutter so selten zu Hause war. Ein Verhalten, das die Anwesenden im Gerichtssaal fassungslos macht. Und das zugleich ein Abbild ihrer Persönlichkeit ist, wie es das psychiatrische Gutachten feststellt. Sowohl Theas behandelnder Psychiater als auch ein Sachverständiger, der vom Gericht bestellt wurde, beschreiben Thea als antisozial, narzisstisch und theatralisch. Im Zuge ihrer Borderline-Störung sei sie launenhaft und impulsiv und habe ein gestörtes Verhältnis zu Nähe und Distanz. Vor allem der zweite Psychiater ist überzeugt, Thea weist mit ihrer Selbstbezogenheit und ihrem Schwarz-Weiß-Denken Merkmale einer psychopathischen Kernpersönlichkeit auf. Tat und Vorgeschichte, so sind sich beide Gutachter einig, seien auf jeden Fall mit ihren Persönlichkeitsmerkmalen in Einklang zu bringen.
Eine Einschätzung, der sich auch das Gericht anschließt, das am 20. Oktober 2010, nach einem etwa einmonatigen Prozess, sein Urteil verkündet. Und Thea wegen Mordes schuldig spricht. Das Gericht ist überzeugt, dass die 26-Jährige den Fallschirm von Liv vor 4 Jahren manipulierte, als sie an dem Wochenende in Nicks Wohnung die Gelegenheit dazu hatte. Mit ihrer Eifersucht und Kränkung als Nummer 2 in Nicks Leben habe sie ein Motiv gehabt, Liv zu töten. Und als erfahrene Springerin zudem über das Wissen verfügt, die Manipulation zielführend vorzunehmen. 30 Jahre beträgt die Freiheitsstrafe, die das Gericht verhängt. Ein Strafmaß, mit dem die Kammer Theas labile Psyche als mildernden Umstand berücksichtigt und ihr in Belgien damit die Möglichkeit einräumt, nach 10 Jahren auf Bewährung entlassen zu werden. Doch das ist Zukunftsmusik. Denn in den kommenden Jahren wird Thea in Haft erst einmal viel Zeit haben, über ihre Tat nachzudenken und über die Verbindung, die sie gekappt hat. Denn mit den Schnitten an Livs Fallschirm durchtrennte sie nicht nur Schnüre und Gurte,
sondern auch das freundschaftliche Band zwischen ihr und der 38-Jährigen. Der Frau, die ihr blind vertraute. In 4000 Metern Höhe, wie auch am Boden.
Über 2000 Mal. So oft stürzte sich Liv in ihrem Leben freiwillig in die Tiefe. Nur brachten ihr Erfahrung und Routine bei ihrem letzten Sprung nichts. Wie ein gefallener Engel raste sie am 18. November ungebremst zu Boden, weil ihr jemand aus Eifersucht die Flügel abgeschnitten hatte.
Und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Schlusswort.
Ja.
Das war ein Podcast der Partner in Crime. Hosts und Produktion Paulina Graser und Laura Wohlers. Redaktion Jennifer Fahrenholz und wir. Schnitt Pauline Korb. Rechtliche Abnahme und Beratung Abel und Kollegen.
Im folgenden Trailer für den Podcast Justitias Wille geht es um Depression und Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn ihr reinhört.
Ein Flügel der großen französischen Fenster steht offen und gewährt einen Blick in den großen Garten. Von draußen dringt warme Luft in das bescheiden eingerichtete kleine Hotelzimmer. Sie kniet auf dem Einzelbett, faltet die Hände und richtet den Blick gen Himmel. Danach setzt der Mann, der bei ihr ist, ihr die Nadel und schließt den Zugang an. Lieber Gott, nimm mich zu dir, sagt sie und öffnet das Ventil. Dann bahnt sich die tödliche Flüssigkeit ihren Weg in ihre Vene. Die beiden haben sich heute zum Sterben verabredet. Sie wollte, dass er ihr dabei hilft, sich von ihrem jahrelangen Leid zu befreien. Wenige Augenblicke später schläft sie ein. Nach ein paar Minuten setzt ihre Atmung aus, danach hört ihr Herz auf zu schlagen. An diesem Tag ist der Mann sich sicher, das Richtige getan zu haben.
Doch jetzt steht der pensionierte Arzt vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft sagt, was er getan hat, war ein Verbrechen. Denn die Frau war schwer depressiv und ihr Sterbewunsch habe nicht auf ihrem freien Willen beruht. Er hätte ihr also nicht helfen dürfen. Die Frage, die jetzt vor Gericht geklärt werden muss, verhalf der Mediziner einer verzweifelten Frau rechtmäßig zum Suizid? Oder hat er sie, zumindest rechtlich gesehen, getötet? Wir sind Laura Wohlers und Paulina Graser. In den nächsten Wochen werden wir in unserem neuen Podcast Justitias Wille den Prozess begleiten. Ein Prozess, dessen Ausgang wegweisend für ähnlich gelagerte Fälle sein könnte. Und wir werden uns dem kontrovers diskutierten Thema Sterbehilfe widmen.
Wie wollen wir als Gesellschaft mit denen umgehen, die sterben wollen?
Wann müssen wir akzeptieren, dass Menschen ihr Leben als nicht mehr lebenswert betrachten?
Und sollte man bei der Suizidhilfe einen Unterschied zwischen psychisch und körperlich Erkrankten machen?
Darum geht's in der ersten Staffel von Justitias Wille. Leben in der Waagschale.